Ja, liebe Eintracht-Fans, es geht wieder los. Die Saison 2024-25 steht in den Startlöchern. Nächste Woche gibt's die Leistungstests am Montag und am Dienstag und dann am Mittwoch das erste öffentliche Training der Saison. Wir freuen uns tierisch drauf und ich freue mich auf einen besonderen Gast hier im Podcast Eintracht vom Main in der Vodcast Edition. Ihr könnt das sehen auf YouTube und auf Eintracht TV. Unseren Chefcoach Dino Topmöller, herzlich willkommen.
Hi.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Dino, die wichtigste Frage zuerst. Die Sommerpause ist vorüber. Du siehst gut erholt aus. Täuscht der Eindruck oder hast du dich gut erholen können die letzten Wochen?
Ja, auf jeden Fall. Die Pause hat sehr gut getan. War viel mit meiner Familie zusammen, viel mit Freunden zusammen. Einfach mal andere Dinge gesehen wie Fußball. Aber dann hat natürlich einen das Fußballfieber auch wieder gepackt. Die EM ist losgegangen. Eine gewisse Euphorie ist einfach auch gerade im Land. Heute das Spiel Deutschland gegen Spanien, wo wir, glaube ich, alle schon entgegenfiebern. Und von daher auch wieder voller Tatendrang. Gut erholt, aber voller Tatendrang.
Das ist ein guter Punkt. Ziehen wir das vor. Die EM haben wir später noch mal ein bisschen hier im Themenblock drin. Aber welches Ergebnis tippst du heute Abend? Deutschland gegen Spanien? Du bist ja sicherlich auf unserer Seite, auf der deutschen Seite. Aber was glaubst du, wie geht's aus?
Ich tippe auf ein 2-1 nach Verlängerung für Deutschland.
Du hast ja Musiala trainiert. Wird er Torschütze?
Ja, ich hoffe. Er ist im Moment auf einem guten Weg. Ich war total froh über das Tor, das er jetzt gegen Dänemark geschossen hat, weil das eine Thematik war, die wir sehr oft besprochen haben. Nah vom Torwart, immer ein bisschen höher, über den Fuß. Und das freut mich dann umso mehr. Ob er das jetzt so deswegen gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es war ein toller Abschluss. Und wenn jemand intelligent vom Tor abschließt, dann freut mich das. Und ich weiß ja, dass ich mit ihm viele Stunden vom Tor verbracht habe.
Ein fantastischer Spieler. Wir reden wieder über Fußball, aber wie war es privat? Wo warst du und was hast du gemacht in deiner Freizeit?
Wir waren natürlich so ein bisschen gebunden durch die Schulferien bezüglich der Kinder. Ich konnte ein paar Tage meine Schwiegereltern begeistern, hier auf die Kinder aufzupassen.
Begeistern.
Da waren wir in Mallorca, war ich mit meiner Frau. Das hat uns sehr, sehr gut getan, haben wir uns wirklich erholen können. Dann war ich einmal mit der Großfamilie, mit meinen Eltern, mit den Schwiegereltern, weil Familie für uns schon was sehr Wichtiges ist. Waren wir in Lissabon und haben dort eine schöne Zeit zusammen verbracht. Und zum Abschluss war ich jetzt noch mal ein paar Tage auf Sizilien. Das war auch gut. Und wie gesagt, jetzt war der Urlaub lang genug. Jetzt sind wir wieder im Fußballmodus.
Das ist toll. In der letzten PK nach dem Spiel gegen Leipzig hast du gesagt, du bist müde. Energielevel, wo sind wir? Bei wie viel Prozent?
Der Akku ist voll, es kann losgehen.
Sehr schön. Mittwoch geht's los beim ersten Training auf dem Platz. Was ist deine Erwartung an die Vorbereitungszeit? Worauf müssen sich die Spieler einstellen? Steigerungsläufe?
Ja, als erstes mal freue ich mich einfach auf eine Vorbereitung, weil wir jetzt natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen in diese Vorbereitung reingehen. Wir haben Spieler dabei, die in dem letzten Jahr in der Vorbereitung eben nicht dabei waren. Faris Chaibi, Nielsen Kunku, das wird die erste Vorbereitung für die Jungs sein. Dass wir einfach mal eine längere Zeit haben, gemeinsam zu trainieren. Ein Hugo Ekitike wird von Anfang an dann auch auf einem anderen Fitnesslevel sein. Ich freue mich auf die neuen Spieler. Ich freue mich auf die Jungs, die da geblieben sind. Und einfach, dass wir jetzt eine gewisse Zeit zusammen verbringen können. Wir sind eine lange Zeit im Trainingslager, wo wir da als Team auch zusammenwachsen können. Und dann geht es ja auch direkt knackig los und da freuen wir uns alle drauf.
Knackig los ist ein gutes Stichpunkt oder ein gutes Stichwort. Letztes Jahr in der Rückrunde, das war auch knackig. Es war auch nicht so ganz einfach. Viel Kritik, auch an deiner Person. Wie hast du das weggesteckt? Wie hast du das wahrgenommen? Das ist sicherlich nicht einfach für eine Person, auch so einen Gegenwind zu spüren, obwohl man tatsächlich die beste Platzierung oder eine der besten Platzierungen der letzten 30 Jahre erreicht. Also wir waren, glaube ich, nur in der Corona-Saison besser mit Platz 5. Ansonsten ist Platz 6 natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Aber wie hast du das wahrgenommen?
Ja, man versucht ja immer so ein bisschen, sich abzuschotten, in so einer gewissen Bubble so für sich selber zu sein. Ich glaube, es ist nie schön, wenn man beleidigt wird oder wenn eine gewisse Kritik einfach dann auch da ist. Ich glaube, das war dann auch schon für mich total wichtig und ich bin auch echt extrem dankbar für diese Zeit, auch wenn es schwierig war, weil das lässt dich ja als Persönlichkeit auch wachsen, wenn du genau durch solche Momente gehst und durch solche Momente dann auch wieder gestärkt hervorkommst. Und am Ende, glaube ich, ist es auch eine tolle Leistung und ich bin auch total stolz drauf, dass wir das erreicht haben, dass wir auf Platz 6 gelandet sind. Das ist das Ergebnis. wie wir da hingekommen sind, dass es da Dinge gab, dass es Phasen auch gab, da sind wir schon auch sehr kritisch mit umgegangen, dass es da Momente gab, wo wir sagen, das hätte man deutlich besser machen können. Aber am Ende ist Fußball auch ein Ergebnissport. Und das Ergebnis, wie du schon gesagt hast, ist für die Bundesliga-Saison herausragend. In den Pokalwettbewerben war es natürlich dann auch besonders die Art und Weise enttäuschend, wie wir da rausgegangen sind. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die wir in dem Jahr besser machen wollen. Und die Platzierung ist trotzdem in der Bundesliga herausragend gut.
Ich glaube, das auf jeden Fall. Ich glaube, den Platz 6 würden wir auch in der nächsten Saison wieder nehmen. Das ist gar keine Frage. Was natürlich ein bisschen störend ist, ist so ein bisschen diese Kritik und diese unsachliche Kritik aus der Anonymität heraus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht sinnvoll ist. Wenn die Kritik konstruktiv ist, dann gerne. Es war ja auch nicht alles Gold, was geglänzt hat letztendlich. Was nimmst du damit? Ich glaube, wir haben ja viel gesagt, auch Ballbesitzfußball, was ja nicht unbedingt der Realität entspricht. Das ist ja nicht nur, was wir wollen, Ballbesitzfußball. Aber vielleicht können wir den Leuten noch mal so ein bisschen auch erklären, welchen Fußball du spielen lassen möchtest, beziehungsweise was die Zielsetzung ist. Also wie wollen wir mit Eintracht Frankfurt auch in der neuen Saison fußballerisch auftreten und uns weiterentwickeln?
Ja, ich glaube, das Salz in der Suppe sind immer Tore. Mhm. Damit kannst du die Zuschauer begeistern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir wollen schon nach vorne gut spielen, wir wollen attraktiv spielen. Da haben wir auch in der Saison schon gewisse Schritte gemacht. Aber es war trotzdem insgesamt, in Gesamtsumme, nicht so zufriedenstellend, so auch wie ich mir das vorstelle. Mhm. Aber wenn man die ganzen Umstände einfach berücksichtigt, die eben da waren, dass wir im Sommer mit die vier besten Torschützen oder die vier besten Torschützen eben verloren haben, ganz viele neue Spieler integrieren mussten, dann in der Rückrunde dann erstmal wichtige Spieler beim Afrika-Cup waren, wieder neue Spieler integrieren mussten. Und dann hat sich noch ein großer Hoffnungsträger leider dann auch schlimm verletzt. Da kann natürlich auch wenig Automatismus dann erstmal stattfinden. Und das ist jetzt natürlich auch eine große Aufgabe von uns, dass wir da uns gerade offensiv noch besser präsentieren. Und ich kann versprechen, dass wir nächste Saison mehr Tore schießen werden als in der letzten.
Oh, das ist ein starkes Versprechen. Wir freuen uns drauf. Es ist natürlich auch so, dass die Offensive jetzt hervorragend besetzt ist. Ich glaube, Igor Matanovic ist ein sehr, sehr interessanter Spielertyp, der jetzt zum KSC zurückkommt, zur Eintracht. Der hat letztes Jahr schon in den Testspielen, auch wenn es gegen unterklassige Gegner war, aber angedeutet, welches Potenzial er hat. Das ist schon ein Spieler, der unglaublich viel mitbringt.
Ich freue mich total darauf, dass wir Igor jetzt wieder bei uns haben. Er ist ein Spieler, der einfach ein anderes Profil auch hat, wie die Jungs, die wir bis jetzt haben. Trotzdem darf man jetzt da vielleicht auch nicht zu große Erwartungen haben an Igor, aber auch an Can. Die beiden haben jetzt letztes Jahr in der zweiten Liga super performt. Das ist schon ein Gap, dann auch, weil wir sind kein gewöhnlicher Bundesligist. Wir sind eine Bundesligamannschaft, die international vertreten ist. Wir spielen einen Wettbewerb mit der Europa League, die eigentlich so besetzt ist wie eine Champions League. Mhm. Und wir haben auch höchste Ansprüche in der Bundesliga. Da habe ich schon auch die Erwartung an die Jungs, dass sie sich so schnell wie möglich adaptieren und dass sie auch alles dafür tun. Trotzdem sollten wir ihnen eine gewisse Zeit auch irgendwo geben. Aber ich habe insgeheim natürlich schon die Hoffnung, dass die beiden auch relativ schnell zünden.
Für dich wäre es aber auch leicht gewesen, im Sommer zu sagen, adios Eintracht Frankfurt, Saudi-Arabien winkt. Das hat man gelesen, dass da doch auch einige Summen oder eine Summe genannt worden ist, die lukrativ ist. Wie nah warst du am Abschied? Und warum dann doch Eintracht Frankfurt und den harten Weg? Sagen wir mal ganz klar, ich meine, es ist ja mit der ganzen Kritik und so weiter auch nicht so einfach, dann zu sagen, ja okay, ich entscheide mich für Eintracht Frankfurt, für den Weg, der vielleicht etwas unbequemer sein könnte.
Als erstes ist es natürlich immer mal schön, wenn du diese Anerkennung von anderen Vereinen bekommst, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird, dass du irgendwo das Interesse auch wächst. Warum die Entscheidung für Eintracht Frankfurt? Da muss ich so ein bisschen weiter ausholen, für die Antwort zu geben. Als ich als Kind groß geworden bin, hatten wir immer nur 3 Programme. Fußball kam im Fernsehen eher weniger, nur in der Sportschau. Und ich habe jeden Samstagnachmittag vor so einem großen Radio gesessen und 1,5 Stunden Bundesliga gehört. Und Bundesliga war dann auch immer für mich ein Traum, einfach da irgendwann auf diesem Level zu sein. Dann war mein Vater in Frankfurt Trainer. Das war seine erste Station als Bundesliga-Trainer. Ich als Teenager war im Stadion. Das sind natürlich Dinge, die dich auch irgendwo prägen. Deswegen ist es auch ein besonderer Verein für mich. Das ist jetzt auch keine Floskel, sondern das ist halt tief in mir drin. Mhm. Ich bin mit dem Verein aufgestiegen. Das prägt wiederum. Ja? Und ich bin auch unheimlich stolz, Trainer von Eintracht Frankfurt sein zu dürfen. Und diese Verbindung, diese besondere Verbindung, ich glaube, dass mir das erstmal so kein Verein einfach geben kann, weil es ist halt schon was anderes. Es ist halt einfach eine emotionale Verbindung zu diesem Club. Und auch, wie gesagt, es ist toll. Ich war jetzt bei dem Spiel Deutschland gegen Schweiz im Stadion und habe mir dann einfach auch nochmal so vom Gefühl her vorgestellt, oh, dass es einfach Wahnsinn ist. Und ich freue mich schon wieder auf das erste Spiel hier zu Hause im Stadion mit den Fans, weil es halt einfach wirklich speziell ist. Und wie gesagt, ich bin stolz, hier zu sein. Und ich glaube auch, dass wir im ersten Jahr mit der Teilnahme jetzt an der Europa League auch was zurückgegeben haben im Trainerteam und auch als Mannschaft. Und da wollen wir einfach anknüpfen. Und ja, ich weiß, dass der Weg mit Sicherheit schwieriger ist. Aber ich liebe Herausforderungen und ich habe einfach sehr viel Bock auf Eintracht Frankfurt.
Das haben wir alle. Es gab am letzten Spieltag, also Markus Krösch, das muss man sagen, hat über die ganze Saison den Rücken gestärkt, auch in den Phasen, wo es wirklich nicht gut lief. Da gab es das Spiel in Saarbrücken, da gab es das Ausscheiden gegen Sochi-Wass zu Hause, was sicherlich für uns als Eintracht Frankfurt mit diesem europäischen Gedanken, den wir haben und mit diesem Lust auf Europa, dann schon ein harter Schlag ins Kontor war. Aber hat immer den Rücken gestärkt. Am letzten Spieltag, nach dem letzten Spieltag, gab es ja quasi in der Presserunde die Aussage, dass man sich zusammensetzt, auch mal die Saison Revue passieren lässt. Und danach war er relativ begeistert, weil er gesagt hat, Mensch, der Dino, der hat auch selbstreflektiert agiert. Es war sehr, sehr positiv. Es war ein sehr guter Austausch, sehr konstruktiv. Und die Stellschrauben werden an der richtigen Stelle auch angezogen. Wie hast du das Gespräch wahrgenommen mit Markus in der Saisonbilanz?
Ich hatte ja mit Markus mehrere Gespräche. Mhm. Und das ist ja mit Sicherheit auch ein Grund, warum dann die Entscheidung für Eintracht Frankfurt, weil ich nicht nur von Markus, sondern auch vom gesamten Vorstand eben dieses Vertrauen spüre. Diese Überzeugung, dass ich der richtige Mann bin für Eintracht Frankfurt. Und das tut total gut. Die Gespräche mit Markus waren sehr konstruktiv. Ich schätze Markus sehr als Gesprächspartner, weil er einfach den Fußball von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Er war selber Spieler, er war selber Co-Trainer, heißt, er war im Trainerbereich aktiv. Er war Sportdirektor, ist jetzt Sportvorstand. Und diese ganzen verschiedenen Blickwinkel, die er hat, auch mal mich selber zu spiegeln in meiner Art, wie ich bin. Das hat total gut getan und das war ein offenes, ein konstruktives Gespräch mit auch einer gewissen Kritik, absolut, auch berechtigt. Ich weiß auch, mit diesen Dingen umzugehen und ich bin auch dankbar dafür, für so ein Feedback, weil am Ende geht es ja darum, dass ich besser werde und wenn ich besser werde, heißt es, dass wir uns insgesamt als Mannschaft weiterentwickeln und dass der Club sich dementsprechend auch noch weiterentwickeln kann und dass wir eine gute Zukunft zusammengehen.
Es war so ein bisschen das Thema, dass wir in der Winterpause Neuzugänge vorgestellt hatten, die sehr, sehr vielversprechend waren. Donny van de Beek zum Beispiel, Sascha Kalajdzic, der sich leider verletzt hat, Hugo Etiquité, der dann später natürlich gezündet hat und bei Hoya war klar, dass Jean-Mathieu quasi erst mal ein halbes Jahr reinschnuppern soll. Ich glaube, das war soweit auch alles okay. Interessanterweise war die beste Phase der Saison im zweiten Block, also quasi im Herbst des letzten Jahres. Und da hatte man schon so das Gefühl, Mensch, auch ohne Sturm, auch ohne diese Wucht vorne, die wir normalerweise haben, klappt das ganz gut. Und wir sind schon auf dem richtigen Weg. Warum hat es nicht geklappt, dann diese gute Form, diese gute Entwicklung in der Rückrunde fortzusetzen? Was hast du da für Gründe festmachen können oder ausmachen können?
Ja, das ist ja relativ einfach eigentlich erklärt. In der Phase dann, in dem nächsten Länderspielblock, der im Herbst dann kam, mit den beiden Heimspielen gegen VfB Stuttgart und auch gegen PAOK Saloniki. Es war unglücklich, dass wir die beiden Spiele verloren haben. Aber wir haben natürlich auch mit Robin Koch und mit Elias Giri zwei absolute Leistungsträger in dieser Phase eben verloren, die dann eben nicht zur Verfügung gestanden haben. Und das muss halt auch für uns ein Learning sein, weil es viele Spieler gab bei uns, die permanent diese englischen Wochen eben nicht gewohnt waren. Und dann kommst du natürlich in eine Verletzung, dann kommst du vielleicht auch mal in ein Leistungsloch. Ich glaube, das beste Beispiel ist ein Hugo Larsson. Der Junge, der hat uns alle begeistert. Mhm. Aber der konnte dann irgendwann vielleicht dieses Level, dieses Pensum nicht mehr weitergehen, weil es auch für ihn total neu war, ungewohnt war und auch in seinen jungen Jahren. Und dann war die Winterpause. Und dann kam halt dieser Afrika-Cup zur Unzeit, der einzigste internationale Wettbewerb ist, der mitten in irgendeiner Saisonphase stattfindet. Und das hat natürlich auch was mit uns gemacht als Gruppe. Die enttäuschten Spieler kamen zurück. Sie haben nicht mehr diese Leistung bringen können, die sie vorher gebracht haben. Dann haben wir mit Sascha einfach einen Spieler verpflichtet, wo wir alle überzeugt waren, dass dieser Spieler allein von seinem Charakter her, aber auch von der Art und Weise, wie er spielt, uns super weiterhelfen kann. Und man hat es ja auch gemerkt, er wurde von Spiel zu Spiel besser, hat seinen Rhythmus gefunden. Und dann verletzt er sich und hat einen Kreuzbandriss. Mhm. Und das ist halt für uns so dieses Schwierige, weil wir da natürlich auch so ein bisschen noch mal ein paar Dinge umgestellt haben und mehr auf Sascha so ein bisschen zugeschnitten. Wir hatten dann einfach mal auch einen Exit-Spieler, den wir mit langen Bällen füttern können. Wir wollten dann mehr flanken und dann ist Sascha weg. Okay, noch mal Ruder zurück. Wir gehen noch mal ein bisschen mehr in die andere Richtung, weil uns dieser Spieler eben fehlt. Ja. Und das ist halt alles so schwierig gewesen. Viele Umstellungen, viele Wechsel. Und deswegen bin ich ja auch so positiv gestimmt jetzt für die neue Runde, weil einfach alle Spieler jetzt, zumindest mal alle Spieler im Offensivbereich, sind jetzt ab dem ersten Training da. Mhm. So. Natürlich haben wir hinten im Moment gerade die Innenverteidiger, die alle weg sind. Aber natürlich werden wir jetzt den Fokus in der Vorbereitung dann schon von Anfang an mehr auf die Themen legen, weil die Spieler in der Offensive eben da sind. Ja, sprich Angriffsspiel, sprich auch Verhalten im Gegenpressing nach Ballverlust. Das sind alles die Themen, die wir jetzt mit Sicherheit angehen werden. Und das ist halt für alle Spieler, die jetzt da sind, einfach ein Riesenvorteil, dass wir jetzt diese Trainingszeit zusammen haben und die aber auch natürlich bewusst nutzen wollen.
Ja, ich bin ein bisschen gezittert, dass Frankreich bei der Olympia-Auswahl ernst macht, aber da haben wir Glück, da ist keiner dabei. Das heißt, es fliegen alle mit in die USA und wir haben gemeinsam viel Trainingszeit. Es gab auch zwischendurch mal so die Töne, Dino Topmöller ist ein super Trainer, fachlich überragend. Allerdings mit dem Thema, was bei Julian Nagelsmann auch irgendwann mal hervorkam, Stichwort Überfrachtung. Ist es etwas, was du auch für dich so ausgemacht hast, dass du vielleicht manchmal zu viel wolltest in einer gewissen Phase? Ist das, wurde ja auch oft irgendwo geschrieben und so weiter. Ist es der Realität entsprechend oder ist es völlig überzogen?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich erstmal gar nicht so negativ, wenn du hörst, okay, Überfrachtung. Das heißt, okay, da muss auf der einen Seite auch ein gewisses Wissen vorhanden sein. Ja. Ich glaube schon, dass du als Trainer, wenn du dann in diese Rolle jetzt hier bei Eintracht Frankfurt kommst, dass du natürlich aufpassen musst, dass du nicht übermotiviert bist, ja, und vielleicht dann zu viel auf einmal willst. Und das habe ich schon auch gemerkt, dass wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Tick überdreht haben, was aber auch irgendwo normal ist, weil du willst ja von Anfang an dich beweisen, du willst sofort, am liebsten willst du alles perfekt haben, dass es sofort funktioniert. Und da habe ich natürlich auch schon ein paar Schlüsse draus gezogen. Es geht aber jetzt nicht darum zu sagen, wir lassen jetzt den Inhalt komplett weg und es geht jetzt nur noch über Emotionalität. Aber es geht darum, den Inhalt vielleicht nochmal ein bisschen zu komprimieren und einfach noch klarer zu werden in der Sache, was wir jetzt wirklich genau wollen. Weil wenn es nachher einfach erstmal alles so viel ist, dann ist es natürlich auch für den Spieler so, wo stehe ich jetzt gerade? Und das ist schon auch ein Learning, das ich mitgenommen habe. Und auch in dem Gespräch mit Markus haben wir uns darüber ausgetauscht. Und das wird mit Sicherheit dann auch von der Herangehensweise jetzt auch einen Tick geändert. Ja.
Spannend auch. Oder was heißt spannend? Wir sind sehr interessiert daran, wann wir mal ein Spiel mit einem Eckball oder mit einem Standard entscheiden. Das ist eine blöde Diskussion, ehrlicherweise, weil ich weiß, dass die Trainer, die dafür auch zuständig sind, unglaublich viele Gedanken sich machen, ganz, ganz viel daran arbeiten und dann heißt es ja, was passiert da überhaupt? Hast du eine Erklärung gefunden, warum wir gerade im Standardbereich in der letzten Saison so dünn waren? Aber muss man ehrlicherweise sagen, die Saison davor auch. Also das ist kein Phänomen, was jetzt irgendwie neu ist bei Eintracht Frankfurt. Aber ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Spiel mal mit einem Eckball entschieden haben. Ich glaube, es war in Augsburg 22 oder so. Hast du da eine Lösung oder eine Idee, warum das so schwierig ist bei uns?
Man muss das ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite haben wir viele Aktionen gehabt, die wirklich gut waren, wo am Ende halt zum Beispiel der freie Kopfball von Robin Koch gegen Köln, mhm, der freie Kopfball von Tuta in Heidenheim, mhm, das sind normalerweise Tore. Mhm. So, dann würden wir jetzt vielleicht gar nicht über diese Frage sprechen. Aber es waren eben keine Tore und es kam halt auch nicht so in dieser Häufigkeit vor, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst. Wenn du 10 solcher Aktionen hast, dann geht halt irgendwann mal einer rein. Aber ja, wenn du nur 3 oder 4 davon hast, dann kann es halt mal sein, dass davon eben keiner reingeht. Mhm. Und für uns geht es einfach darum, die Wahrscheinlichkeit dann auch zu erhöhen. Fairerweise muss ich auch Bucky da ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir wollten halt schon viel erstmal über die anderen Spielphasen kommen, über Offensivspiel, über Umschaltmomente, über Defensivspiel, wie wollen wir im Verteidigen, wie wollen wir im hohen Pressing sein. Das hat natürlich auch viel Trainingszeit gekostet. Mhm. Ich habe jetzt Bucky natürlich auch nicht so viel Trainingszeit für Standards gegeben. Das ist aber auch ein Learning, weil einfach, wir haben gesehen, dass gerade in der Conference League, glaube ich, waren wir bei Standardsituationen relativ gut, dass das einfach auch ein Türöffner sein kann, dass das Spiel einfach in eine ganz andere Richtung kippt. Mhm. Und wir wollen auch schon den Fokus bezüglich Standardsituationen, auch bezüglich Trainingszeit, weil am Ende ist es auch Trainingszeit. Mhm. Und es geht um einen Schützen, der verlässlich ist. Und es geht in allererster Linie um Spieler, die nach vorne kommen. Meistens sind es ja auch die großen Verteidiger, die nach vorne kommen, weil sie ein Tor schießen wollen. Und dieses Bewusstsein müssen wir einfach bei den Spielern fördern, dass wenn du schon mal diese 70 Meter nach vorne rennst, dann gehst du auch nach vorne, um ein Tor zu schießen und nicht nach vorne zu gehen, um zu gucken, was passiert. Und das muss halt das Mindset sein. Da haben wir schon so ein paar Stellschrauben und sag mal, ich glaube, ich verspreche jetzt nicht zu viel, wenn wir mehr Eckballtore machen im nächsten Jahr wie im letzten.
Das ist richtig. Ich glaube, es war kein einziges. Von daher sind wir...
Eins war dabei. Und das war auch tatsächlich eine schöne Variante. Zu Hause gegen Leverkusen.
Aber das war kein direktes Tor.
Ja, aber das war halt genauso
okay,
geplant.
Wir nehmen es mit als eins. In Ordnung. Wir machen mehr als ein Eckballtor in der neuen Saison. Das vielleicht schon am ersten Spieltag in Dortmund. Wer weiß das schon. Denn es gibt jemand, der hat das angekündigt, dass er treffen wird und unbedingt will. Das ist Aurel Amender, unser Neuzugang aus Bern. 1,97 Meter groß. Jetzt überlegen wir uns, wir haben Amender und Matanovic vorne drin. Beim Eckball ist es ja eigentlich klar, dass ein Tor fallen muss, oder? Also
ja, wenn das so einfach wäre, dann schreiben wir das. Aber natürlich ist das ein Riesenvorteil, wenn du einfach diese Körpergröße schon mitbringst. Wir haben jetzt eben über Igor schon ein bisschen gesprochen. Jetzt über Aurel ist schon für sein Alter ein Spieler, der sehr reif ist, der viele Sprachen spricht, der schon, glaube ich, auch im Laufe seiner Karriere ein Leader sein kann und Leader werden kann. Wir sind total froh, dass wir den Spieler verpflichten konnten. Und er wird uns in der Defensive eine gewisse Stabilität geben, auch bei Standardsituationen mit Sicherheit. Aber trotz seiner Größe ist er aber auch mit dem Ball geschickt. Also ist schon jemand, der auch einen guten Spielaufbau hat, eine gute Ruhe hat. Er hat jetzt schon sehr viel Erfahrung sammeln können, einfach auch in der Super League in der Schweiz, aber auch auf internationalem Parkett hat er da schon einige Spiele gemacht, auch letztes Jahr in der Champions League. Und wir hoffen uns schon von ihm, dass er da relativ schnell dann auch uns verstärken kann.
Ist das ein Spieler, der auch eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt oder doch eher der im Positionsspiel dann eher aufgehoben
ist? Ja, ich glaube beides. Also ich glaube, es ist jetzt nicht der absolute Sprinter, aber wenn du alleine schon aufgrund dieser Größe mit deinen langen Haxen immer irgendwo vielleicht in einem Zweikampf nochmal reinstochern kannst, das ist natürlich auch extrem hilfreich. Ich glaube, dass er einfach durch seine gute Spielübersicht, seine Spielintelligenz da auch schon viele Dinge bezüglich vielleicht der Geschwindigkeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Geschwindigkeitsdefizit gibt, ne? Aber du weißt, was ich meine, ja, dass klar. Er da schon diese Dinge eben ein Stück weit vielleicht im Voraus erahnt, weil es gibt ja nicht nur die Bewegungsschnelligkeit, es gibt ja auch die Handlungsschnelligkeit und wenn du da diesen Vorsprung eben hast, dann ist das auch immer hilfreich.
Wer schnell sein soll, ist Nathaniel Brown, der vom 1. FC Nürnberg kommt, Linksverteidiger. Und wir haben mit Christian Lichtes jemanden, der aus Budapest zu uns kommt. Sein Vater hat ja schon Bundesliga gespielt. Die beiden sind sicherlich Entwicklungsspieler. Oder glaubst du, dass es da auch relativ schnell gehen kann?
Das müssen wir jetzt in der Vorbereitung einfach mal sehen. Wir müssen auch diesen jungen Spielern einfach eine gewisse Zeit geben. Wir werden jetzt in der Vorbereitung natürlich alles genau unter die Lupe nehmen, weil am Ende geht es um die Entwicklung von dem Spieler. Und dann müssen wir sehen, ob wir dieser Entwicklung gerecht werden können. Aber ich habe Christian letztes Jahr schon hier getroffen. Und ich glaube, wer seinen Vater noch kennt, also ich kenne ihn noch gut, den Lockenkopf aus dem Mittelfeld. Super zuverlässig, ein fleißiger Spieler, der total mannschaftsdienlich agiert hat. Und so habe ich seinen Sohn, den Christian, auch kennengelernt, von seinem Charakter her. Schon sehr weit auch für sein Alter. Ich freue mich auf ihn und wir werden einfach sehen, wie er sich jetzt im Laufe der Vorbereitung einfach auch integriert und genauso auch bei Nene, der in der deutschen U-Nationalmannschaft auch schon in der U21 gespielt hat, der jetzt in Nürnberg in der Saison auch phasenweise richtig gut gespielt hat und der ein Potenzial mitbringt, weswegen wir ihn auch verpflichtet haben. Wie schnell die Jungs diesen Sprung dann machen, das müssen wir dann einfach auch sehen.
Viel diskutiert wird ja in Frankfurt immer über die taktische Ausrichtung. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ein bisschen drüber ist, weil letztendlich, glaube ich, ist es egal. Hauptsache, wir spielen erfolgreich. Die Viererkette ist so ein Thema. Ich glaube, die Diskussion kriegen wir nie weg hier. Das ist seitdem Armin Fee wieder angefangen hat, hier vor wie lange ist das schon her? 8 Jahren ist das Thema. Hat Nico Kovac die Dreierkette eingeführt. Seitdem sind wir die irgendwie nicht mehr losgeworden. Jeder Trainer hat sich an dieser Viererkette versucht. Letztes Jahr waren wir taktisch, glaube ich, deutlich flexibler als die Jahre zuvor. Das muss man auch ganz offen sagen. Wie gehst du das an? Ist das so, dass du sagst, naja, primär Viererkette oder im Prinzip müssen wir diese taktische Flexibilität haben, auch in der Dreierkette zu agieren? Was ist da so deine Haltung zu?
ja, grundsätzlich glaube ich, dass viel zu viel über Systeme gesprochen werden, weil am Ende geht es darum, welche Räume willst du bespielen, welche Räume willst du verteidigen, welche Räume musst du verteidigen. Und wir haben jetzt in der letzten Saison immer wieder mal aus einer Viererkette aufgebaut, aber auch im Spiel mal aus einer Dreierkette und genauso auch aus einer Viererkette oder aus einer Dreier- respektive Fünferkette dann auch verteidigt. Am Ende geht es darum, was bietet der Gegner dir an, was musst du beim Gegner gut verteidigen, welche Räume. Und da werden wir uns dann auch nach wie vor so auch anpassen. Weil ich glaube, dass es auch schon für uns sehr wichtig ist, diese Variabilität zu haben. Mhm. Und auf der einen Seite muss man halt aufpassen, dass man es nicht auf der einen Seite feiert. Ich weiß noch, als wir gegen Bayern München gespielt haben und Tuchel dann gesagt hat, als sie die Aufstellung gesehen haben, wussten sie nicht, was macht Frankfurt jetzt? Ja. Dann ist es auf einmal gut. Auf der anderen Seite wird es dann aber wieder vorgeworfen und dann ja, die taktische Variabilität, vielleicht ist es für den einen oder anderen Spieler, das ist alles Quatsch. Am Ende spielen die Spieler in ihren Räumen, egal ob du aus einer Dreierkette mal aufbaust oder aus einer Viererkette. Von daher ist es immer die Frage, welche Spieler hast du auf dem Feld, welche Charakteristiken bringen diese Spieler eben mit und in welchen Räumen sollen sie sich bewegen. Und deswegen ist es für mich eine Diskussion, die Schwachsinn ist, dass man sagt, wir spielen aus einer Dreierkette defensiver als aus einer Viererkette, weil es eben einfach nicht so ist.
Spannend ist dabei die Rolle von Tuta. Das ist ein Spieler, der unglaublich viel Flexibilität mitbringt. Wurde immer mal so als Innenverteidiger abgestempelt als klassischer. Aber kann der nicht auch in der Viererkette dann rechts spielen? Oder ist es vielleicht sogar mal ganz tollkühn ins Zentrum gestellt? Wir haben das zur Thematik gestellt. Wir haben das mal gehabt gegen Bremen. Ist er nicht vielleicht sogar der ideale Sechser?
Tuta ist ein Spieler, der für mich unheimlich wichtig ist, weil er einfach diese Flexibilität hat und auch eine sehr hohe Spielintelligenz. Deswegen ist es mit ihm auch so leicht zu arbeiten, dass du ihn permanent in andere Positionen schieben kannst. Er kann ich sehe ihn schon auch als Rechtsverteidiger, weil er einfach eine gute Idee hat, wie er sich auch mal nach innen in den Zwischenraum bewegt, dass er mal vielleicht aus so einer Sechserposition auch als Rechtsverteidiger agiert, das wir immer wieder ganz gerne machen im Spielaufbau. Er ist auch ein guter Innenverteidiger, was er gegen Bayern München bewiesen hat. Der ist auf der Sechsen Spieler, der dort sehr gut agieren kann, der auch hier gute Spiele gemacht hat bei uns auf der Sechs. Und das ist halt für uns auch ein Faustpfand, so einen Spieler eben zu haben. Und ich war in Bayern München zum Beispiel mit Benjamin Pavard gut. Und der Spieler war in dem Verein immer irgendwo unterschätzt. Er war polyvalent, er konnte immer spielen. Er konnte Innenverteidiger spielen, Rechtsverteidiger spielen, er konnte rechter Halbverteidiger spielen. So, der Spieler ist weg und jetzt trauern sie ihm alle nach, weil sie einfach genau dieses Paket vermissen. Mhm. Tuta hat auch seine Problemchen, die wir noch versuchen, in den Griff zu bekommen. Mhm. Er hat auch immer wieder mal eine Situation dabei, wo man vielleicht sagt, was macht er jetzt? Wie gegen Leipzig? Ja. Aber insgesamt ist es halt einfach für uns wichtig, so einen Spieler bei uns zu haben, weil er einfach auf mehreren Positionen spielen kann und eine sehr hohe Spielintelligenz, ein hohes Spielverständnis mitbringt. Und ich sehe ihn auf allen dieser Positionen. Er kann ein sehr guter Rechtsverteidiger sein, so wie wir halt auch unsere Rechtsverteidigerposition, auch Linksverteidigerposition interpretieren. Mhm. Er kann in der Dreierkette gut spielen, in der Viererkette ist er Innenverteidiger und er kann im Zentrum spielen. Also am Ende, glaube ich, gibt es für einen Verein auch schlechtere
Option.
Spieler.
Definitiv. Jetzt haben wir das Thema natürlich, was auch medial sehr stark gespielt wird aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit und aufgrund der Jugendlichkeit, vermeintlichen Jugendlichkeit in unserem Kader, dass ein erfahrener Führungsspieler gesucht wird. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Pascal Groß wird ja oft genannt, da muss man mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber grundsätzlich ist es so, dass es natürlich nicht ganz so einfach ist, so einen Spieler zu finden. Wie siehst du das? Ist es nicht auch denkbar, dass man so einen Spieler jetzt aus den Erfahrungen der letzten Saison auch aus unserem Kader herauskristallisiert? Also, dass es auch wiederum Spieler gibt, die noch mehr Verantwortung übernehmen müssen, um das zu schultern? Oder ist es wirklich unabdingbar, so einen Spieler zu finden, was wie gesagt nicht ganz einfach ist?
Ja, man muss halt aufpassen, dass diese Thematik nicht irgendwo ein bisschen verrutscht. Wir haben mit Kevin Trapp, mit Mario Götze, mit Elias Giri, mit Robin Koch, auch mit Timmy Chandler, haben wir Führungsspieler. Das sind Führungsspieler. Es geht ja natürlich um die Art und Weise, wie führst du? Und da sind wir schon auf der Suche, dass wir jemanden finden, der vielleicht auch mal in einer Art und Weise einen Tick unangenehmer ist, auch seinen Mitspielern gegenüber. So, Trapo steht hinten im Tor, er erreicht nach vorne im Spiel. Ich weiß selber, wie es ist, wie schwierig es ist, Zugriff zu bekommen, dann im Spiel, dann wenn das Stadion so laut ist, wie es eben bei uns auch immer der Fall ist. Dann Mario ist von seiner Art und Weise her jemand, der eben anders führt. Er ist jetzt kein Lautsprecher, aber er ist schon ein Führungsspieler. Er führt eben anders. Also wir haben Führungsspieler, aber wir suchen einen Führungsspieler, der vielleicht auch mal den Finger mehr in die Wunde legt. Aber da haben wir auch Charaktere dabei mit Robin Koch, den wir in der Saison oder den ich auch in der Saison deutlich mehr hören will, den ich in dieser Saison deutlich mehr fördern will, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt. Er hat jetzt hier einen super Start gehabt, ein sehr gutes Jahr gehabt. Er ist total beliebt, er ist super anerkannt, egal ob in der Mannschaft, ob auch bei den Zuschauern, weil er eben genau so spielt, wie man sich das wünscht. Er ist immer mit vollem Herzen dabei, mit Einsatz dabei. Aber ich verlange schon von ihm auch den nächsten Step in seiner Entwicklung, dass er jetzt einfach auch mal dann Dinge anspricht, die auch unangenehm sind, weil das gehört zu einer Führungspersönlichkeit auch dazu. Das gehört, egal ob du Trainer bist, egal ob du Sportvorstand bist, egal ob du Führungsspieler in dem Moment sein willst, dann solltest du auch mal in der Lage sein, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Und auch mal jemandem ins Gesicht sagen, pass mal auf, das, was du da gemacht hast, das ist nicht gut. Das ist auf Deutsch gesagt scheiße. Mhm. Und darum geht's. Weil wir bewegen uns auf dem Fußballfeld, da gehören Emotionen dazu. Mhm. Und die wollen wir auch sehen. Und da wollen wir schon auch in diese Richtung gehen. Also zusammengefasst, wir haben Führungsspieler, aber vielleicht auch jemanden noch dazu bekommen, der vielleicht diese Rolle einen Tick anders interpretiert.
Was nicht ganz einfach ist, aber wir probieren es. Wir schauen, was da läuft.
Das ist nicht ganz einfach, weil ehrlicherweise erziehen wir uns die Spieler ja auch so. Mhm. Wenn man die Ausbildung im NLZ sieht, wer will denn noch unbequeme Spieler? Die unbequemen Spieler werden schon in der Jugend relativ schnell, naja, der gibt eine Antwort, der macht sein eigenes Ding. Am Ende verlangen wir heute alle nach Führungsspielern, die vielleicht auch unangenehm sind. Aber wer ist denn bereit, mit unangenehmen Spielern zu arbeiten? Und das ist halt der Ansatz auch im Nachwuchs, dass wir eben genau diese Spieler vielleicht doch noch mal mehr fördern. Warum haben wir keine Zehner mehr? Warum sterben diese Spieler aus? Weil die eben auf dem Platz einfach Dinge machen, die vielleicht nicht in ein Schema passen, die vielleicht nicht in eine Schablone passen. Aber das wird ja alles dort dann auch immer von den Ausbildern dort verlangt. Und ich glaube, dass wir diesen Ansatz einfach auch irgendwo ein bisschen überdenken müssen. Dass wir hingehen müssen und sagen, okay, was wollen wir eigentlich? Was brauchen wir? Ich habe da so viele Dinge miterlebt, auch bezüglich meinem Sohn, da sträuben sich die Haare. Das ist Wahnsinn. Deswegen gibt's auch keine Neuner, weil die klassischen Neuner, so wie ein Gerd Müller, der war vorm Tor überragend. War vielleicht ein bisschen faul. Der hat vielleicht nicht im Gegenpressing aktiv mitgewirkt. Er ist vielleicht nicht derjenige gewesen, der vorne die Verteidigungsreihe mit Vollspeed angelaufen hat. Ja, aber der konnte seine Aufgabe perfekt. Er konnte Tore schießen. Und genau deswegen sind wir alle auf der Suche, wo ist denn unsere Neun? Ja, wir haben uns das doch genau so erzogen, dass diese Spieler eben nicht mehr gibt. Und genauso ist es auch in der Führungsspielerthematik.
In den Medien wird ja viel geschrieben und erzählt in der jetzigen Phase. Kommen viele Personen zu Wort, da geht es auch darum, der Dino Topmöller, der muss mehr fordern. Der muss gegenüber Markus Krösche dominanter auftreten. Das ist natürlich ein klassisches Spiel der Medien, weil es darum geht, Schlagzeilen zu produzieren. Ist das überhaupt notwendig? Wie läuft die Abstimmung? Auch gerade, wenn es um so einen Spielertyp geht, wo ich glaube, dass beide, also Club und Trainerteam, dann in gewisser Weise, die zusammen agieren, aber auch die gleiche Sichtweise der Dinge haben. Oder ist das nicht so?
Ja, ich habe ja schon gesagt, eben im Laufe des Gesprächs, dass ich jetzt in der Saison viele Learnings so für mich mitgenommen habe, dass ich auch als Persönlichkeit total gereift bin und auch gewachsen bin. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt da in der Öffentlichkeit als Lautsprecher auftrete und sage, wir brauchen noch die Transfers, wir brauchen noch hier, wir brauchen noch da. Ich glaube, dass das auch eine große Stärke dann auch war von mir, in der letzten Saison da nicht permanent öffentlich irgendwelche Dinge zu fordern. Und das werde ich jetzt auch nicht tun. Ich bin mit Markus in einem guten Austausch. Am Ende geht es uns ja allen darum, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so förderlich ist, wenn ich das jetzt permanent öffentlich mache. Mhm. Wichtig ist, dass ich es intern mache, dass wir intern uns konstruktiv austauschen. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte mit Markus jetzt im Laufe der Pause direkt in den ersten zwei Wochen drei super Gespräche und auch konstruktive Gespräche und auch Dinge auf den Tisch gelegt, die mir vielleicht auch nicht gefallen, die ich eben auch anders sehen möchte. Da sind wir jetzt dran am Arbeiten und wichtig ist, dass das Hand in Hand geht.
Ich freue mich groß auf die neue Saison. In der vergangenen Saison, das hat man gerade schon so ein bisschen angerissen, ging es auch darum, dass einige geschrieben haben, das ist nicht die Eintracht-DNA. Ich bin kein großer Fan von dem Begriff, weil was ist die Eintracht-DNA? Welche Art von Fußball soll das sein? Wir reden immer vom Fußball 2000, der ist komplett anders als der Fußball, den wir quasi auch unter Adi gespielt haben, was eigentlich eher, die Leute draußen hören es nicht ganz gerne, aber es ist der RB-Fußball, nämlich viel im Gegenpressing zu agieren. Jetzt war es, viele haben gesagt, einschläfern, das ganze Thema so ein bisschen, weil wir wenige Torchancen kreiert haben, also weniger als zuvor. Wenn man das mal so ein bisschen versucht, den Leuten draußen zu erklären, vielleicht auch anhand der Europameisterschaft als Beispiel. Welchen Fußball wollen wir spielen? Also welche Nationalität, welche Nationalmannschaft könnte denn ein Vorbild für uns sein, damit die Menschen draußen ein Gefühl dafür bekommen, welchen Fußball wir spielen wollen als Eintracht Frankfurt?
Ich glaube, wer die Europameisterschaft jetzt intensiv verfolgt hat, der muss halt, da kommt zu dem Entschluss, dass heute die beiden besten Mannschaften gegeneinander spielen, Deutschland und Spanien. Ich glaube, dass beide Mannschaften eine klare Idee haben, dass Spanien schon so Fußball spielt, wie ich mir das vorstelle in meiner idealen Welt. Und das passiert aber auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dass Spanien im Prinzip in allen Spielphasen, egal ob Ballbesitz, egal ob im Gegenpressing, egal ob im defensiven Anlaufen oder auch im offensiven Umschalten, sie sind in allen vier Spielphasen gut. Und man muss halt aufpassen, dass man, wenn man über Ballbesitz spricht, dass man da das verwechselt, weil der Ballbesitz bereitet ja immer dein Gegenpressing auch vor. So, und deswegen ist Spanien so gut. Und wir wollten auch eine deutlich bessere Kontrolle haben. Das war auch der Anspruch von Markus und der Anspruch auch vom Verein, dass die Spiele nicht mehr so wild werden. Und wir haben, glaube ich, gerade was die Konterabsicherung und die Kontervermeidung betrifft, durch unsere Offensivstruktur eine super Kontrolle gehabt. Wir haben, glaube ich, mit die wenigsten Kontertorschüsse zugelassen in der ganzen Liga. Dass wir aber aus diesem Ballbesitz uns mehr Chancen kreieren wollen, das ist ja klar. Und darum ist auch der Ansatz, dass wir im letzten Drittel einfach noch mehr arbeiten müssen, dass wir da einfach noch besser werden, noch attraktiver auch spielen. Weil am Ende, wenn wir dann das ein oder andere Tor eben mehr schießen, dann ist der ganze Fußball auf einen Fall nicht mehr einschläfern, sondern es ist begeistern. Ja. So, am Ende geht es darum, Tore zu schießen. Und da wissen wir, dass wir da noch Luft nach oben haben und dass wir uns da verbessern wollen. Aber ich habe das ja eben auch schon ein bisschen ausführlicher erklärt. Wenn du permanent die Idee ein bisschen verändern muss wieder. Es war ja im August genauso mit Kolo und Jesper, dann die zwei Spieler weg, auf die du schon viel gebaut hast, dann nochmal ändern. Und dann kam es ins Laufen und dann kam eine Verletzung, dann kam der Afrika Cup, dann musste man nochmal ändern, weil dann hat man auf einmal einen Spieler drin, der 2 Meter groß war, dann war der wieder verletzt. Also es war halt schon extrem herausfordernd, alles. Aber ich glaube, dass man auch jetzt in den letzten Wochen schon gesehen hat, dass wir einfach dann mit der Qualität, die eben auch Hugo Ekitike mitbringt. Am Ende geht es natürlich auch vorne im letzten Drittel sehr viel um individuelle Qualität. Schießt du den Ball an den Innenpfosten, geht rein, schießt du ihn ins kurze Eck, schießt ihn bewusst hoch. Und ich glaube, wenn wir da einfach uns als individuelle Spieler weiterentwickeln, ich finde die Entwicklung von Ansgar sehr, sehr gut, auch was seine Torgefahr betrifft. Omar hat sich super entwickelt dementsprechend. Wir haben jetzt Heki. Ich bin überzeugt davon, dass Fares eine richtig gute Saison spielen wird. Da haben wir schon auch viele Waffen. Und da wollen wir uns individuell weiterentwickeln, aber eben auch als Team.
Das ist gut und nämlich eine gute Vorlage für unsere kleine Schnellfragerunde oder Satzvervollständigungsrunde. Fangen wir an mit: Die Donnerstagabende ab September werden?
Aufregend.
Der Saisonauftakt ist?
Knackig, aber geil.
Hugo Ekitike wird?
Durchstarten.
Die Fans werden in der neuen Saison?
Uns genauso nach vorne pushen wie in der letzten.
Das neue Trikot ist?
Gewöhnungsbedürftig.
Okay, in den USA werden wir?
2 Wochen als Team zusammenwachsen.
Die Kapitänsfrage lösen wir?
Entspannt im Laufe der Vorbereitung.
Die Saison 24/25 wird?
Top.
Und die Schlagzeile zum Saisonende lautet?
Eintracht Frankfurt begeistert seine Fans.
Das hört sich fantastisch an. Kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben über die Europameisterschaft gesprochen. Du verfolgst du sehr intensiv. Welche Erkenntnisse hast du erlangt in den letzten 2 Wochen hier in Deutschland oder 2,5 Wochen?
Ja, aufgrund dem Modus, grundsätzlich finde ich es gut, dass mehr Mannschaften an der Europameisterschaft teilnehmen können. Klar sind es dann auch wieder mehr Spiele und mehr Belastung für die Spieler, aber ich glaube, dass dann gerade so eine Nation wie Georgien auch die Leute begeistert hat, weil es ist halt immer irgendwo ein gewisser Fable für einen Underdog da und sie haben es auch richtig gut gemacht. Und allerdings war halt aufgrund von dem Modus dann auch so ein bisschen ab und zu mal das ein oder andere Spiel ein bisschen träge. Mhm. Ich glaube, so die Erkenntnisse, die man so rausziehen kann, wenn man das jetzt mehr analytisch schaut, aber ich bin auch mal ganz froh, dass ich einfach auch mal ein Spiel als Fan schauen kann und einfach so begeisternden Fußball sehen will und ohne jetzt zu schauen, spielen die Viererkette, spielen die Dreierkette, wie pressen die, wie ist taktische Ausrichtung und so. Aber grob zusammengefasst ist es schon so, dass du viele Mannschaften im High Press siehst, aber auch dann im tiefen Block verteidigen. Mhm. Dass es eher weniger Mittelfeldpressing gibt. Und ja, viele Mannschaften einfach einen gewissen Wert auf eine Kompaktheit legen, wie die Franzosen, die ja ein unfassbar großes Offensivpotenzial haben und das aber irgendwo dann nicht auf den Platz bringen, aber trotzdem defensiv sehr schwer zu knacken sind. Ja, wie gesagt, Spanien und Deutschland sind bis jetzt so die Mannschaften, die mich da auch begeistert haben, auch den Fan, glaube ich, begeistert haben, mit Georgien dann auch so diesen Underdog, der das richtig gut gemacht hat. Da sind die Sympathien sowieso immer auf der Seite. England war sehr enttäuschend, glaube ich, auch mit der Qualität der Spieler, die sie haben. Aber am Ende geht es ums Ergebnis. Und das haben wir nicht nur jetzt in der Saison auch gesehen bei uns. Das hat man im Champions-League-Finale, glaube ich, auch gut gesehen. Real war vielleicht nicht die bessere Mannschaft, aber am Ende haben sie das Ding gezogen, weil sie vielleicht dann doch ein bisschen mehr Qualität hatten dann wie der BVB. Und sie haben einfach auch dann eine gewisse Erfahrung in solchen Spielen. Und da sieht man auch nochmal, wie wichtig Erfahrung sein kann.
Guter Punkt, weil Erfahrung fehlt bei einigen Spielern noch. Da haben wir einige verliehen, zum Beispiel Ferry nach Belgien, Baum nach Elversberg, Futko nach Fürth, beziehungsweise er ist komplett festgewechselt. Aber bist du stolz auf diese Entwicklung? Weil du hast schon dazu beigetragen, und du mit deinem Trainerteam, dass diese Spieler auch Einsatzzeiten in der Bundesliga oder in der Conference League bekommen haben und dadurch auch den nächsten Schritt der Entwicklung gehen konnte. Also ich glaube auch gerade bei Baum und bei Ferry gibt es sicherlich auch eine Option, wieder zurückzukommen. Ist das ein Weg oder auch eine Situation, wo du sagst, ja, es lief optimal letzte Saison?
Natürlich sind wir da stolz drauf. Das war auch eine Art Forderung auch vom Vorstand, als wir uns getroffen haben zu Gesprächen, dass sie wollen, dass wir den Nachwuchs mehr einbinden. Wir sind auch froh, dass wir da den Schritt gemacht haben, die U21 dann ins Leben zu rufen, weil man dann schon merkt, dass es für uns wertvoll ist und wichtig ist, da Spieler auf dem Seniorenlevel eben ranführen zu können. Und das hat auch den beiden jetzt gerade Nacho und auch Elias sehr geholfen, dann auch sich schnell hier in dieser Gruppe zu adaptieren. Mhm. Ich glaube, dass der nicht nur das Trainerteam, sondern das ganze Verein, weil da haben ja mehr Leute mitgewirkt, dass die Spieler dann auch in dieser Form sind, dass sie uns auch helfen können, dass der ganze Verein stolz sein kann auf die Arbeit im NLZ. Und wir natürlich froh sind, dass wir den jungen Spielern auch diese Plattform geben konnten. Und das ist halt leider immer so ein bisschen untergegangen, muss ich sagen, weil das nicht selbstverständlich ist, weil die Spieler auch nicht irgendwo zum Einsatz kamen, als es schon 6-0 für uns gestanden hat, sondern wir haben die Jungs ins Feuer geschmissen, wo das Spiel auf der Kippe stand. Und da haben sie ihren Mann gestanden. Und jetzt glaube ich, dass es für die beiden echt hilfreich sein kann, sich da in den Vereinen, Nacho jetzt in Kortrijk, ich kenne die belgische Liga auch ein bisschen, Elias in Elversberg, die mit Sicherheit in den letzten Jahren auch einen riesen Entwicklungsschritt gemacht haben, da den Jungs helfen können, sich zu entwickeln. Aber wir hatten ja auch mit Noel Futkoy, ein Spieler, der auch bei uns zum Einsatz kam, sich leider selber so ein bisschen dann verbaut hat durch die Aktion, die aber immer mal passieren kann im Eifer des Gefechts. Er ist mit Sicherheit auch ein interessanter Spieler. Dann auch mit Marko Mladenovic, ein A-Jugendspieler, das Vertrauen gegeben in der Bundesliga. Klar, dann hat es schon 3-0 dann für den Gegner gestanden. Aber trotzdem war das auch für das NLZ, glaube ich, wichtig, auch für vielleicht den einen oder anderen Spieler, der auf der Liste von einem anderen Verein steht, zu begeistern, zu sagen, hier, bleib hier, du bist hier im Fokus, du bekommst hier eine ehrliche und eine faire Chance auch, wenn du gut bist, dann auch oben bei den Profis mal mitzutrainieren, weil die Trainingszeit von vielen jungen Spielern, die von unten kamen, Die war, glaube ich, auch deutlich, deutlich höher wie in den Jahren davor. Mhm. Und von daher sind wir froh, dass wir solche Spieler auch haben. Mhm. Und wir sind im Trainerteam natürlich auch stolz darauf, dass wir die Jungs ein Stück weit begleiten konnten und entwickeln konnten.
Definitiv. Dann haben die Collins noch gegen Werder Bremen von Beginn an auf dem Feld. Kommen wir zur letzten Frage, die keine Frage ist, sondern einfach nur eine, ja, wie soll ich sagen, eine Aufforderung oder eine Bitte an dich, deine Wünsche für die neue Saison preiszugeben. Was wünschst du dir für die Saison 24-25?
Ich liebe es, einfach vor der Fankurve zu stehen nach einem gewonnenen Spiel. Und ich wünsche mir, dass wir das in der neuen Saison sehr oft erleben können. Das sind schon besondere Momente.
Die Kurve ist auch das Entscheidende, nicht immer das, was in Social Media gepostet wird. Von daher freuen wir uns auf die neue Saison. Wir freuen uns auf das Spiel in Braunschweig, in Dortmund, dann zu Hause gegen Hoffenheim, das erste Heimspiel seit einer gefühlten Ewigkeit. Es geht wieder los, liebe Eintracht-Fans. Lieben Dank, Dino Topmöller. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am kommenden Mittwoch um 11.30 Uhr bei uns hier im Deutsche Bank Park auf dem Trainingsplatz an der Wintersporthalle. Das erste Training der neuen Saison. In diesem Trikot, was gewöhnungsbedürftig ist für viele. Aber ich bin überzeugt davon, man gewöhnt sich auch daran und dann wird es auch cool sein. Also bis Mittwoch hier im Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurt in der Saison 24-25. Wir starten.
Let's go.